Wer von euch kann beten? Ich frage mal lieber, wer kann nicht beten? Also beten ist einfach Gespräch mit Gott, ohne bestimmte Formulierungen zu gebrauchen. Wir dürfen einfach sagen, mit ihm reden, genauso wie du mit Menschen reden kannst. Wer kann das nicht? Kann jeder, ne? Genau. Vielleicht nicht unbedingt geübt, aber jeder kann das. Und das ist gut. Heute Morgen ist nämlich die Predigt nicht nur von hier, sondern ich fordere euch zwischendurch immer wieder auf zu beten. Ich möchte mit euch zusammen den Psalm 103 angucken. Und ich habe ihn in mehrere Abschnitte eingeteilt. Und ich glaube, dass wir eine Menge von diesem Psalm lernen können. Und zwar vor allen Dingen beten lernen. Psalmen sind Lieder. Und die meisten Psalmen hat der König David geschrieben. Er hatte ein ganz besonderes Verhältnis zu Gott. Er hatte ein sehr inniges Verhältnis zu Gott. Und er hat tatsächlich täglich gebetet. Ja, immer wieder hat er Gott gesucht und mit Gott geredet. Und vieles davon hat er aufgeschrieben, hat Melodien dazu gemacht, als Anregung, dass man diese Gebete aufgreifen kann. Und er hat häufig Formulierungen gebraucht, um uns zu helfen, damit wir Worte finden, dass wir beten können. Ja, also einmal kann man wirklich die Psalmen wörtlich beten, aber man kann sich auch davon anregen lassen, vom Inhalt, wie hast du eigentlich das gemacht, welche Schritte bist du eigentlich gegangen? Und das wollen wir heute Morgen so ein bisschen nachspielen beim Psalm 103. Der erste Abschnitt, den habe ich überschrieben, lobe den Herrn, meine Seele. Von David, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, sein heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So fängt David an. Er richtet sich erstmal auf Gott aus. Sein ganzes Inneres, sein ganzes Denken, ich richte mich jetzt auf Gott aus. Er befiehlt seiner Seele, Gott zu loben. Und das ist manchmal notwendig. Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr morgens aufgestanden seid. Dann ist mir nicht unbedingt nach Beten. Dann bin ich müde, dann muss ich jetzt mal wach werden. Ich rede selbst mit meiner Frau wenig morgens. Das geht uns beiden so, das ist nichts gegeneinander, sondern wir sind Morgenmuffel. So, und dann braucht unsere Seele einen Befehl, wenn sie dann beten soll. So, und genau das macht David. Er befiehlt seiner Seele zu beten. So, wir bestehen nicht nur aus Seele. Die Seele beeinflusst uns sehr stark. Das sind unsere Gefühle, vieles unserer Gedanken. So, das macht uns aus. Aber wir bestehen nicht nur aus Seele, sondern wir haben auch einen Geist. Und der Geist ist das, was mit Gott in Verbindung ist. Und dieser Geist, so würde ich das mal sagen, der sagt so, heute Morgen, Stefan, du sollst mal beten. So, und da muss ich entscheiden, wem gehorche ich nun? Der Seele, ja, müde, hängt doch lieber ab. Oder dem Geist und sagt, ja, ich will Gott loben. Und ich muss entscheiden. Der steht zwischen beiden. Ich bin der, also das ist das Willenszentrum, die Entscheidungskraft habe immer noch ich. Das ist weder bei der Seele noch beim Geist, sondern die muss ich treffen, diese Entscheidung. Und ich will das mal, das, was David hier gesagt hat, mit meinen Worten ausdrücken. Stefan, raff dich auf. Fang an zu loben. Häng nicht müde rum. Denk nicht daran, was alles blöd ist. Und dass du dich nicht gut fühlst. Blende mal für einen Moment alle Probleme und Sorgen aus und richte dich ganz auf Gott im Himmel aus. Denk mal darüber nach, was er alles für dich getan hat. Lobe ihn, weil er so gut ist. Lobe ihn für seine Eigenschaften. Raff dich auf und sprich aus, was du an ihm gut findest. Und genau dazu fordere ich dich jetzt auf. Wir wollen nicht Gott danken für das, was er alles getan hat, sondern dafür, wie er ist. Ja? Wie Gott ist. Dank mal drüber nach, wie Gott ist. Und dafür danke ihm, dafür loben. Ja? Und bitte so ein bisschen ich weiß, es gibt die, die geübt sind im Beten, die beten gerne lang. Aber ich möchte euch heute Morgen bitten, kurz zu beten. Ganz kurz. Ein Satz. Vielleicht auch zwei. Ich werde da nicht drauf gucken. Aber macht's ganz kurz, damit möglichst viele drankommen. Ich möchte, dass möglichst jeder was sagen kann. Und hab keine Furcht davor, wenn irgendjemand schon gesagt hat, Gott, du bist so gut. Dann darfst du das auch sagen, weil es ist dein Lob an Gott. Du redest nicht zu uns, sondern du redest zum Vater im Himmel. Ja? Also ganz kurz, knapp. Und du darfst das auch mehrmals machen. Kein Problem. Ja, wenn Pause ist, dann darfst du nochmal sagen, oh Gott, ich danke dir, ich freue mich so sehr an dir. Ja? Kriegen wir das hin? Seid ihr wach genug? Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, ich danke dir dafür, dass du so gut bist. Ich weiß, wir könnten noch weitermachen. Aber wir haben noch mehr. Ihr dürft noch mehr wählen. Was Gott mir Gutes getan hat. David bleibt nicht daran dabei stehen, nur Gottes Eigenschaften zu loben, sondern er denkt auch daran, was Gott Gutes getan hat. Ab Vers 3. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du jung wirst wie ein Adler. Er vergibt dir alle deine Sünden. Das ist sein ausdrücklicher Wille. Das ist nicht, weil es ihm mal so in den Sinn kommt, weil er so eine Laune hat. Nein, das ist Gottes ausdrücklicher Wille. Das ist sein Bestreben. Er will uns nicht verurteilen, er will uns vergeben. Er will nicht bestrafen, sondern heil machen. Dafür hat er Jesus auf die Erde geschickt und ihn am Kreuz sterben lassen. Genau das ist der Grund. Nur deswegen musste Jesus am Kreuz sterben, damit er uns vergeben kann. Und Jesus ist die Grundlage dafür. Jesus hat alle Schuld auf sich genommen. Und wer seine Schuld zu Jesus bringt, dem wird vergeben. Das ist das, was Gottes Angebot an uns, und das dürfen wir wahrnehmen. Und das Gleiche gilt für unsere Krankheiten. Jesus ist nicht nur für unsere Schuld gestorben, sondern für jede Krankheit, jedes Gebrechen. Dafür ist Jesus gestorben, dafür hat er sein Blut fließen lassen. Er hat die Krankheiten erlitten und erduldet. Das heißt nicht einfach nur so sein, er ist gestorben und dann war das weg. Nein, Jesus hat körperlich Schmerzen getragen. Er hat alle Krankheiten selbst durchlitten. Und ist daran gestorben und hat sie dadurch vernichtet. Und deswegen dürfen wir Krankheit genauso zu ihm bringen. Und das kann schon jetzt geschehen. Wir dürfen jetzt schon darum beten. Es kann auch sein, dass es erst später geschieht. Auf jeden Fall werden wir heil. Seit die Menschheit sich von Gott abgewandt hat, bestimmt Sünde, Krankheit und auch Tod unser Leben. Wenn wir uns umgucken, begegnen wir dem überall. Ohne Gott gibt es keine Perspektive für unser Leben. Eigentlich könnte man sagen, wir müssen eigentlich ziemlich depressiv rumlaufen, weil uns, ja, wir können so ein bisschen genießen, aber eigentlich droht uns überall Krankheit und am Ende auf jeden Fall der Tod. Und was ist dann? Das ist eigentlich so das Traurigste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wir leben unsere 80 Jahre und dann war's das. Und weg. Das ist Verderben, was hier steht. Wir sind zum Verderben bestimmt, aber er hat uns vom Verderben erlöst. Er hat uns auch von diesem ewigen Tod erlöst. Von der Krankheit, von der Sünde, von diesem Verderben. Irgendwann im Grab zu landen und vergessen zu werden, davon hat er uns erlöst. Das meint das. Er hat uns vom Verderben erlöst.
Und dann kommt Vers 5, der dein Alter mit Gutem sättigt. Wir haben einige Ältere unter uns und die können nicht unbedingt sagen, so, es ist alles gut. Und der zweite Satz danach noch dazu, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Das kann nicht unbedingt jeder von sich behaupten, wenn man alt ist. Das Wort, was da steht mit Alter, das wird in manchen Übersetzungen auch mit Leben übersetzt. Und eigentlich im Ursprung steht da Zierde, der deine Zierde mit Gutem sättigt. Und was bedeutet jetzt Zierde? Das ist auch bei den Übersetzern nicht ganz klar und sie können das auch nicht richtig fassen. Also deswegen gibt es verschiedene Übersetzungen an dieser Stelle. So, was meint das? Wenn wir uns vor Augen führen, wenn wir 70, 80 Jahre alt werden, und wir haben ja einige über 80-Jährige unter uns, die können nicht sagen, mir geht's wirklich in allem gut. Mir geht's gut in dem Herrn, das können sie sagen. Mein Geist geht's gut, meiner Seele geht's gut, weil der Herr stärkt mich immer wieder. Und ich glaube, dass das so der Ursprung bzw. der eigentliche Inhalt da drin ist, auch wenn es uns körperlich nicht mehr gut geht. Wir bauen ab mit dem Alter, das ist ganz normal. Ja, wir werden schwindelig und das zieht da und ja, die Knochen klappern, sage ich mal jetzt ein bisschen salopp. Ja, mit 80 ist man nicht mehr 20, ja, und das tut auch manches weh. So, das heißt nicht unbedingt, wir sind so jung und hüpfend wie mit 20, wie jung wie ein Adler, aber unsere Seele, unserem Geist, die sind frisch, die sind jung. Und ich glaube, dass das damit gemeint ist. Wie auch immer man das jetzt auslegen mag, ich tendiere dazu, Seele und Geist da einzusetzen an diese Stelle. Aber wie auch immer, fest steht auf jeden Fall, dass Gott uns Gutes mit uns vorhat und immer nur Gutes geben will. Wenn wir etwas nicht Gutes erleben, ist das nicht von Gott. Dann ist das vom Teufel. Gott gibt uns immer nur Gutes. Und das dürfen wir festhalten. Also, er vergibt uns unsere Sünde. Er heilt unsere Krankheiten. Er erlöst uns vom Verderben. Und bis ins Alter gibt er uns nur Gutes und erfrischt unsere Seele und unseren Geist. Und jetzt dürfen wir Gott danken dafür, was er dir persönlich Gutes getan hat. Rede nicht davon, ja, du machst ja alle Menschen und alle Gemeinde. Nein, rede von dem, was Gott dir Gutes getan hat. Du redest mit Gott. Ja? Und wieder kurz und knapp, und du darfst auch mehrmals, wenn Pause ist. Herr, ich danke dir dafür. Wöhne uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Was heißt das? Er liebt uns. Er liebt uns über alles. Deswegen schenkt er uns das alles, weil er uns lieb hat. Weil er dich lieb hat. Wie geht Gott mit uns um? Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, den Kindern Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. David spricht hier aus eigener Erfahrung. Als jüngster Sohn wurde er als künftiger König von Israel ausgewählt und vom damaligen König Saul mit dem Tod bedroht und verfolgt. Und dennoch wurde er von Gott zum König eingesetzt. Aber David denkt hier auch an Israel, an das Volk Israel. In Ägypten waren sie versklavt. Sklaven, sie wurden von den Ägyptern regelrecht drangsaliert, zu immer mehr Arbeit angetrieben und geschlagen. Aber Gott hat sie gerettet. Gott hat einen Weg bereitet, er hat Mose beauftragt und er hat sie aus Ägypten herausgeführt. Gnade und Barmherzigkeit, er hat sie nicht einfach dagelassen, die Unterdrückten, sondern er hat sie rausgeführt. Und wie oft war Gott dem Volk Israel gegenüber gnädig und barmherzig. Auch David übrigens selbst. David war kein nur Guter, kein Gutmensch, sondern David hatte seine Sünden. Er hat Ehebruch begangen, hat Schuld verschwiegen von seinen Söhnen, hat sie zugedeckt und er hat eine Menge Mist gebaut. Und trotzdem war Gott gnädig und barmherzig zu ihm. Er hat sich immer zu ihm gestellt und er hat ihm vergeben. So, wenn es dann mal wirklich so schlimm wurde, dass er wirklich Gott zornig werden musste, und das war in der Zeit, Israel war so häufig gegen Gott und hat andere Götter angebetet und hat ihn verlassen als Gott, hat nicht mehr daran gedacht, was er ihnen Gutes getan hat. Und irgendwann musste Gott einfach eingreifen und sagen, ey, diesen Weg könnt ihr nicht weiterlaufen, das geht nicht, ich muss einen Stopp setzen. Und das hat er getan und wurde zornig und hat auch eingegriffen und hat sie gerichtet. Aber das war nicht, dass er sie auf Dauer verdorben hat und gesagt, so, jetzt mache ich Schluss mit euch, jetzt will ich von euch nichts mehr wissen. Nein, das war eine kurze Zeit lang und dann hat er sich wieder erbarmt. Manchmal wird die kurze Zeit gefühlt auch lang, ja, 70 Jahre im Exil zu leben, das ist für uns nicht lang, aber für Gott ist das ein ganz kurzer Zeitraum. Und dann hat er sich wieder erbarmt und hat sie zu sich geholt und hat ihnen vergeben, hat sie wieder in ihr Land hineingebracht und hat sie wieder gesegnet. Das ist seine Absicht, er will segnen und nicht verderben. Wenn er wirklich mit uns umgehen würde, wie wir es verdient hätten, was wir verbockt haben, was ich verbockt habe. Ich kann ja erstmal nur von mir reden, ich kann ja nicht von euch rollen, von euch weiß ich ja gar nicht, was ihr verbockt habt. Das kann nur jeder selber. Aber wenn wir verurteilt werden für das, was wir falsch gemacht haben, was wäre dann mit uns? Hätten wir noch irgendeine Chance? Nö. Wir hätten keine Chance. Aber Gott will nicht verurteilen, er will vergeben. Und das ist das, was hier steht. So hoch der Himmel ist über der Erde, so groß ist seine Gnade über mir. Können wir das ermessen, wie hoch der Himmel über der Erde ist? Können wir kaum ermessen. So groß, das können wir nicht fassen. So groß ist seine Gnade über uns. Und die will er uns schenken. Und wenn er uns von Sünde trennt, hast du jemals erlebt, dass der Osten sich mit dem Westen trifft? Wenn du Richtung Osten gehst, ist der Westen immer da. Und wenn du Richtung Westen gehst, ist der Osten immer da. Die werden sich niemals treffen. So weit wie der Osten ist vom Westen, ja, so weit ist die Sünde von dir weg, wenn er dich davon getrennt hat. Ich bin kein Sünder mehr, weil Jesus mir vergeben hat. Die Sünde ist weg. Sie ist nicht mehr bei mir und in mir. Ich kann immer noch sündigen, aber die Sünde ist weg. Wenn sie vergeben ist, ist sie vergeben. Weg. Und ich brauche mich auch nicht daran erinnern. Und ich sage, ich war ja früher so schlimm. Das stimmt. Und ich darf da auch drüber reden, das ist nicht schlimm. Aber die Sünde ist nicht mehr in mir und ich bin nicht mehr so, weil sie ist weg, sie ist vergeben. So gnädig, so barmherzig ist der Herr mit uns. So geht er mit uns um. Wie hast du Gott erlebt? Welche Erfahrungen hast du mit Gott gemacht? Was würdest du über Gott sagen, wie er ist, wie er mit dir umgeht? Und das darfst du ihm jetzt sagen. Herr, ich danke dir dafür, dass du ganz viel Geduld hast. Gott, der Vater. Eigentlich hat Jesus uns Gott als Vater erst richtig nahe gebracht und vor Augen gestellt und gesagt, dass er unser Vater sein will. Aber schon David spricht von Gott als Vater. Und daran sieht man, wie innig das Verhältnis zwischen Gott und David war. Ab Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Und wenn ein Wind darüber geht, so ist er nicht mehr da. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Wenn hier davon die Rede ist, Gott zu fürchten, dann meint das nicht, dass wir Angst davor haben sollen. Fürchten heißt Ehrfurcht vor Gott zu haben. Ihn als Gott anzuerkennen, als den Allerhöchsten, als der, der viel höher ist und alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Wenn wir ihn als das anerkennen, dann haben wir Ehrfurcht vor ihm. Dann beugen wir uns vor ihm und dann werden wir uns niemals über ihn erheben und sagen, Gott, warum hast du das gemacht? Wie kannst du so mit mir umgehen? So, das meint, ihn zu fürchten, ihn zu ehren. Und einem Vater ist es doch nicht egal, wie es seinen Kindern geht. Wer von euch ist Vater? So. Euch ist doch nicht egal, wie es euren Kindern geht, oder? Das heißt, ihr kümmert euch auch. Und selbst wenn die Kinder mal Mist gebaut haben, sind sie dann nicht mehr die Kinder? Kümmern wir uns dann nicht mehr darum? Und genauso geht Gott mit uns um. Wir sind, wenn wir ihn fürchten, wenn wir uns ihn angeschlossen haben, dann sind wir seine Kinder und er kümmert sich um uns. Gott hat die Welt geschaffen vor vielen, vielen Jahren und er hat die Menschen geschaffen und auf diese Erde gesetzt. Er wollte ein Gegenüber haben, er wollte mit uns kommunizieren und Liebe austauschen. Er wollte, dass es den Menschen richtig gut geht hier auf dieser Erde und dass sie sich darauf freuen. Das war sein Plan gewesen mit dieser Erde, wunderschönen Erde und uns Menschen. Und wir haben es verbockt. Wir haben es nicht hingekriegt. Unsere Ureltern, die haben mit Gott gebrochen. Sie waren ihm nicht gehorsam, sie haben ihn nicht gefürchtet, sie haben sich nicht danach gerichtet, was Gott ihnen gesagt hat. Und deswegen haben sie sich getrennt von ihm und gesagt, wir kriegen das besser selber hin. Wir machen das so, wie wir das wollen und nicht so, wie du das willst. Und das hat einen Bruch verursacht und Gott hat sie nicht verstoßen, sondern sie sind im Grunde selber weggelaufen von Gott. Und die Folge davon ist, dass alle die, die danach geboren sind, auch getrennt waren von Gott. Und Gott wollte das nicht einfach so stehen lassen. Er liebt immer noch seine Kinder. Auch wenn unsere Kinder weggelaufen sind, dann lieben wir sie trotzdem noch. Oder? Also unser Sohn, unser Ältester, ausgezogen ist, ziemlich im Zorn, weil er die Regeln seiner Eltern nicht mehr einhalten wollte, da hat uns das wehgetan. Und er ist immer noch unser Sohn und wir haben ihn immer noch geliebt. Inzwischen ist das Verhältnis wieder gut. Aber wir lieben ihn. Sind ihm hinterhergegangen. Wir haben ihn trotzdem geliebt, auch wenn das Verhältnis zerrüttet war. Und so geht Gott mit uns um. Er möchte. So, und er sehnt sich danach, wenn wir wieder zu ihm kommen. Er möchte wieder, dass wir seine Kinder werden. Aber das ist ein Schritt, den wir gehen müssen. Wir müssen auf Gott zugehen und sagen, Herr, ich will wieder dein Kind sein. Das kommt nicht automatisch, sondern die Versöhnung, die muss von uns ausgehen. Wenn wir zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ich möchte wieder Kind Gottes werden, vergib du mir meine Schuld, dass ich mich von Gott getrennt habe, dann nimmt er uns auf als seine Kinder, dann werden wir wieder seine Kinder. Und dann kommt dieses Verhältnis wieder zustande. Dann kann Gott sich wieder um mich als sein Kind kümmern, aber vorher nicht. So, wer sind wir ohne Gott? Und das wird hier von David sehr deutlich gemacht, wie eine Blume. Wir haben einen schönen Garten. Im Sommer waren die Blumen richtig toll, ein paar blühen immer noch. Aber es gibt so Blumen, und die meisten sind inzwischen verblüht. Kurz. Mir ist das immer viel zu kurz. Ich mag Blumen, und wenn sie blühen. Aber wenn die dann verblühen, dann sehen sie hässlich aus. So, und wenn der Winter kommt, die einjährigen Blumen, dann ist nur noch Matsche davon da. Und im Frühjahr gar nichts mehr. Vergammelt. So, und das vergleicht Gott, David hier mit uns. Ja, wir leben 70, 80 Jahre, wir sind keine einjährigen Blumen, aber genauso auf die Ewigkeit betrachtet sind wir genauso kurzlebig. 70, 80 Jahre und dann weg. Nichtse, nichtse sind wir. Im Gegensatz zur Ewigkeit. Im Gegensatz zum Alter Gottes und wie lange er leben wird, sind wir nichtse. Einjährige Blumen, die mal eben kurz aufblühen und dann wieder weg sind. Aber er will nicht, dass wir verderben. Er will nicht, dass wir nur so kurz aufblühen und dann weg sind. Er will, dass wir seine Kinder werden und ewig leben mit ihm zusammen. Und das meint, er ist barmherzig, er nimmt sich unserer an. Er hat Jesus geschickt, damit wir wieder seine Kinder werden und dann leben wir ewig. Zwar nicht unbedingt in diesem Körper, aber er wird, selbst wenn wir sterben sollten, er wird uns wieder auferwecken zum ewigen Leben. Und dann sind wir keine Nichtse mehr. Dann sind wir immer noch in seinem Garten und erfreuen ihn und wir können uns an ihm erfreuen. Das ist sein Wille, sein Wunsch, dass wir zurückkommen zu ihm und wieder uns an ihn anschließen. Und ihm gehorchen. Und ihm gehorchen ist nicht schwer. Wenn er in uns lebt, so wie Klaus das zu Anfang gesagt hat, wenn er in uns lebt, dann macht er uns fähig dazu, ihm auch zu gehorchen. Das ist nicht schwer. Und das tut uns gut. Wenn wir das tun, was er uns sagt, tut es uns am allerbesten. Wir machen das nicht um seinetwillen, sondern um unseren Willen. Es ist gut, sich bewusst zu machen, wie vergänglich wir sind. Manchmal liebe ich Beerdigungen deswegen. Weil das ist ein Punkt, wo wir uns bewusst machen, ja, wir müssen eines Tages sterben. Zur Besinnung kommen. Nein, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Nein, wir müssen zur Besinnung kommen und unser Leben regeln, frühzeitig, solange wir noch am Leben sind. Ich will kein Nichts sein. Aber wer zu Gott kommt, wird nicht vergessen. Wenn ich bei ihm bin, dann bin ich nicht vergessen, dann bin ich sein Kind und er wird dafür sorgen, dass ich ewig lebe. So, danke dafür, danke Gott dafür, dass du sein Kind bist, dass er dein Vater ist und dass er sich um dich kümmert. Und wenn du das noch nicht sagen kannst, dass Gott dein Vater ist, dann nimm die Gelegenheit und mach das jetzt klar. Sag zu Jesus, so komm du in mein Leben, ich will wieder mich mit Gott versöhnen, ich will wieder zu seiner Familie gehören. Das kannst du jetzt tun. Das kannst du laut machen. Dann kriegen wir das alle mit und freuen uns darüber. Du darfst das auch leise machen. Danke, Vater, dass du mich gesucht hast. Bevor ich zum Ende dieses Psalms komme, möchte ich nochmal kurz rekapitulieren, wie David vorgegangen ist, so ein bisschen das Prinzip. Und ich glaube, da können wir wirklich von lernen. Ganz zu Anfang hat er seine Seele ausgerichtet auf Gott. Hat seiner Seele befohlen, so, David, jetzt ist Gott loben dran. Ja, manchmal müssen wir uns das befehlen, wie gesagt. Ausrichten auf Gott, lobe den Herrn. Dann hat er Gott geehrt für seine Eigenschaften, nicht was er getan hat. Das verwechsel ich auch häufig, ja, ich danke Gott für das, was er getan hat. Nein, Gott, als Vater, seine Eigenschaften, wie ist er eigentlich? Und das ist gut, darüber nachzudenken und das in Worte zu fassen. Wie ist Gott? Und ihm dafür zu ehren. Weil Gott ist so viel anders als wir Menschen. Und sich das nochmal wieder, immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und ihn wirklich zu ehren damit. Das hilft uns auch, wenn wir mit Menschen umgehen. Es ist gut, auch andere zu ehren, wenn sie gut sind. Und dann danken für das, was er dir getan hat. Ihr habt ja mit Sicherheit noch den Zettel, ne, von dem Gottesdienst, wo ich euch einen Zettel gegeben habe. Schreibt doch mal auf die 10 Dinge, wofür ihr Gott dankt. Könnt ihr jetzt wieder vorkramen. Das ist dann an der Stelle dran. Danke Gott dafür, was er getan hat. Und wenn ihr den Zettel weggeschmissen habt, dann schreibt einen neuen. Und dann danken dafür, dass er dein Vater ist. Nicht die Vorstellung von deinem Vater, die mag ja gut sein, super, aber kein menschlicher Vater ist so wie der himmlische Vater. Mir musste Gott das ganz, ganz deutlich machen. Ich hatte einen guten Vater, gar keine Frage, aber trotzdem war er nicht so wie Gott. Und da musste er mein Bild verändern. Und dann zu sagen so, Gott, danke dafür, dass du mein Vater bist. Er hat mich ausdrücklich aufgefordert zu sagen, Vati. Sarah hatte eben Schwierigkeiten, Papa zu sagen. Doch, wir dürfen. Er ist genau das. Er ist nicht der ferne Gott. Nein, er ist Papa, er ist Vati. Ganz uns nah, wir dürfen auf seinen Schoß. Und ihm dafür zu danken, das lohnt sich. Und dann kommt der Schluss, da kommen wir jetzt zu, eigentlich der Höhepunkt vom ganzen Gebet, Lobpreis. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet. Und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Die Engel sollen loben im ganzen Himmel. Und es gibt Millionen von Engel. Wenn die anstimmen, dann ist da ein Chor, was den Herrn lobt. Das werden wir eines Tages erleben und hören. Und werden uns schämen, dass wir so leise waren. Ja, bin ich von überzeugt. Seine Heerscharen, seine Diener, sie werden ihn loben. Das ist in ihnen drin. Das ist, im Himmel ist das normal, Gott zu loben. So, und das sollen wir tun. Wir sind seine Geschöpfe hier auf der Erde. Wer sonst sollte ihn loben? Wer sonst sollte ihm das Lob bringen? Und genau das sollen wir jetzt tun. Deswegen habe ich Nephi gebeten, jetzt Lobpreis zu machen. Weil eben haben wir alle nacheinander gebetet. Und jetzt können wir alle zusammen beten, nämlich im Lobpreis. Ja, lass uns den Herrn mit lauter Stimme den Engeln in nichts nachstehen, okay? Es muss bis zum Himmel reichen, nicht nur hier bis zur Decke. Nephi und Ingrid, helft ihr uns, den Herrn zu loben. Amen.